Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Das sind unsere Themen. Mehr Geld und mehr Kundinnen. Der Credit Suisse scheint glänzend zu gehen. Wir möchten wissen, wie das möglich ist. Bloß politische Unterstützung für Athen. Brüssel bleibt vage, erklärt unser Korrespondent. Strafreduktion in Libyen. Der festgehaltene Schweizer Max Göldi erhält 4 statt 16 Monate für angebliche Visavergehen. Weiter, die EU stoppt den Bankdatenaustausch SWIFT und Iran sei atombombenfähig, verkündet Präsident Ahmadinejad. Später, ein Kontinent vor dem Ende.
Also das ist für Europa meine Befürchtung, der langsame Untergang.
Historiker Timothy Garton Ash im Gespräch. Und schließlich, ein Frischling nimmt die Fährte auf. Präsident Sarkozy jagt nach hohen Tieren. Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Simon Fatzer. Jetzt aber zuerst Patrick Seiler. Er hat die Nachrichten des Tages.
Die Grossbank Credit Suisse hat letztes Jahr 6,7 Milliarden Franken Gewinn gemacht. Im Gegensatz zur UBS flossen der CS weiter neue Kundengelder zu, insgesamt 41 Milliarden Franken. Und die Credit Suisse hat ihren Mitarbeitern für das vergangene Jahr knapp 7 Milliarden Franken an Boni zugesprochen. Bereits ausbezahlt wurden gut 4 Milliarden. Die EU will dem hochverschuldeten Griechenland zwar helfen, offenbar aber nicht mit Geld. Begründet wird der Entscheid damit, dass eine finanzielle Hilfe gegen die Regeln der Europäischen Union verstoße, konkret gegen den Lissabon-Vertrag. Aber die EU wolle Griechenland moralisch und politisch beistehen, sagte EU-Ratspräsident Van Rompuy. So solle das Sparprogramm der griechischen Regierung unterstützt werden, und zwar von Experten der EU, aber auch vom Internationalen Währungsfonds. In Libyen haben die Richter die Strafe für den festgehaltenen Schweizer Max Göldi verringert, von 16 auf 4 Monate, wie Göldis Anwalt in Tripolis bestätigte. Es geht dabei um die Anklage wegen Visa-Verstößen. Der zweite in Libyen festgehaltene Schweizer, Rashid Hamdani, war vor knapp einer Woche freigesprochen worden. Das Zürcher Letzigrundstadion bleibt bis zum 1. März geschlossen. Grund dafür ist ein Riss in der stählernen Dachkonstruktion. Woher der Riss stammt, ist trotz Untersuchungen noch nicht klar. Diese werden nun mit zusätzlichen Hilfsmitteln weitergeführt. Von der Schließung sind 3 Fußballspiele betroffen, die Partie GC gegen Aarau vom Samstag, das Derby FC Zürich gegen GC am 20. Februar und das Spiel GC gegen Sion am 27. Februar. Die EU hat das umstrittene sogenannte SWIFT-Abkommen mit den USA gestoppt. Damit haben die amerikanischen Terrorfahnder vorerst keinen Zugriff mehr auf europäische Bankdaten. Die EU-Staaten wollen nun rasch ein neues Abkommen aushandeln, das dem Datenschutz stärker Rechnung trägt. SWIFT ist ein Finanzdienstleister, der täglich Millionen von Überweisungen zwischen weltweit tätigen Banken abwickelt. Die europäischen Daten werden neu in den Niederlanden und der Schweiz gespeichert, aber nicht mehr in den USA. Die Schweiz hat gegen den Bankdatendieb, der Deutschland eine Offerte machte, ein Strafverfahren eingeleitet. Justizministerin Wittmer-Schlumpf sagte, Deutschland sei nun verpflichtet, Amtshilfe zu leisten und die Schweizer Ermittler zu unterstützen. Der frühere UBS-Chef Peter Wuffli tritt als Präsident des Vereins Freunde der FDP zurück. Wuffli bleibe aber Mitglied des Vereins, bestätigte FDP-Generalsekretär Brupacher eine Meldung der Mittellandzeitung. Peter Wuffli stand bis im Sommer 2007 an der Spitze der UBS. Wegen der Probleme der Grossbank und der Milliardenhilfe des Bundes gab es wegen Wufflis Verbindung zur UBS immer wieder Kritik. Der größte Luftfahrtkonzern Europas, Air France-KLM, erwartet für das abgelaufene Geschäftsjahr einen Verlust von über 1 Milliarde Euro. Gemäß Air France-KLM sind vor allem das schlechte Europageschäft und der Frachtverkehr dafür verantwortlich. Als Reaktion auf die schlechte Nachricht verlor die Aktie der Air France-KLM fast 9% an Wert. Der deutsche Autokonzern Volkswagen ruft fast 200.000 seiner Wagen in Brasilien zurück. Die Rückrufaktion betrifft die Modelle Novo Gol und Voyage, die nur auf dem brasilianischen Markt angeboten werden. Wie Volkswagen mitteilt, gibt es bei diesen Modellen Probleme mit den Hinterrädern. Brasilien ist Volkswagens drittgrößter Markt. In Iran ist es bei den Revolutionsfeierlichkeiten zu Zusammenstößen gekommen zwischen Regimekritikern und der Polizei. Demonstranten sagten, es sei auf sie geschossen worden. Präsident Ahmadinejad hatte an der Feier Iran zum Atomstaat erklärt. Es sei eine erste Ladung Uran angereichert worden, zu Forschungszwecken. Der britische Modedesigner Alexander McQueen ist tot in seiner Wohnung in London aufgefunden worden. Sein Büro bestätigte den Tod des 40-Jährigen. Über die näheren Umstände des Todes lagen keine Informationen vor. Alexander McQueen entwarf für große Modehäuser wie Givenchy und Gucci, führte daneben aber auch ein eigenes Label mit eigenem Modehaus. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.403 Punkten, plus 1,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.136 Punkten, plus 1,0%. Der Euro wird zu einem Franken 46,61 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 07,50. Die Wetterprognose. In der Nacht fällt vor allem im äußersten Norden der Schweiz häufig Schnee. Bei minus 6 bis minus 10 Grad muss weiterhin mit Schnee und Eisglätte gerechnet werden. Morgen schneit es nur noch selten und am Nachmittag gibt es da und dort kurze Aufhellungen. Es werden nur minus 3 Grad erreicht, dazu bläst weiterhin die Bise. In den Alpen und im Süden scheint häufig die Sonne, im Tessin werden mit Nordföhn bis plus 7 Grad erreicht. Am Wochenende kann sich die Sonne auch im Flachland ab und zu gegen den Hochnebel durchsetzen. In den Alpen und im Süden scheint häufig die Sonne. Die Höchstwerte liegen im Norden bei minus 2 und im Süden bei plus 5 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News ab 19 Uhr auch im Internet oder als Podcast. Und mit diesen Themen geht es hier weiter. Shiny Happy People bei der Credit Suisse. 6,7 Milliarden Gewinn. Wie geht das? Und auch die Frage, wie viel Flüssiges ist gesund für eine Bank? Dann das olympische Feuer, jenes in Athens Staatskasse. Die EU stellt ein bisschen Wasser bereit. Sichtblende gegen Washington. Brüssel entzieht die Bankdaten seiner Bürger den Augen der US-Terrorfahnder. Machtdemonstration in Teheran. Große Töne vom Präsidenten und kein Durchkommen für die Opposition. Weiter das Reh vor der Büchse, die Mächtigen im Visier. Sarkozy auf der Jagd nach den Platzhirschen Frankreichs. Der geschenkte Gaul ist ein edles Pferd, die Sammlung Bürle als Zürcher Testfall. Und Abgesang auf Europa. Historiker Timothy Garton Ash zeichnet das Ende des Westens. Dazu das Gespräch gegen Ende der Sendung. Gute Geschäfte bei der Grossbank Credit Suisse. 6,7 Milliarden Franken Gewinn im vergangenen Jahr. Überraschend, wie schnell die CS die Finanzkrise überwunden hat, nachdem sie genau vor einem Jahr noch über 8 Milliarden Franken Verlust einstecken musste. Der neue Milliardengewinn erinnert stark an die Boomzeiten vor der Krise. Nur, dass er dieses Mal mit deutlich kleineren Risiken zustande gekommen ist. Wie das zusammenpasst, zeigt Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Ganz ohne Risiko geht es nicht im Bankgeschäft, aber mit deutlich weniger Risiko als vor der Krise offenbar schon, selbst im Investmentbanking, also dort, wo vor der Krise bei zig Großbanken eine Casino-Mentalität herrschte, wo heftig spekuliert wurde mit komplexen Finanzprodukten und die Finanzkrise ihren Anfang nahm, aber auch dort, wo lange Zeit ein Großteil der Gewinne der Banken herkam. Hier verzichtet die Credit Suisse nun weitgehend auf Risiken. CS-Chef Brady Dugan:
We're clearly at levels that are we're probably at half the levels of risk that we were at a year and a half ago, and so we've dramatically reduced the risk in our business.
Seine Bankgeschäfte gerade mal noch mit etwa halb so viel Risiko als noch vor eineinhalb Jahren, als die Finanzkrise auf ihrem Höhepunkt war, so der Amerikaner. Hochriskante Geschäfte wie etwa den Eigenhandel, also das Spekulieren auf eigene Rechnung, hat die Großbank praktisch auf ein Minimum begrenzt. Stattdessen setzt die Credit Suisse nun auf den Dienst am Kunden. Sie wickelt Devisengeschäfte oder Aktientransaktionen für Firmen ab oder hilft Unternehmen beim Gang an die Börse oder beim Finanzieren einer Übernahme. Darüber hinaus profitierte die Credit Suisse aber auch von rekordtiefen Zinsen oder von den zahlreichen Staatsanleihen, die die Banken für verschuldete Regierungen emittieren konnten. Die Credit Suisse also Profiteurin der Bankenkrise. Brady Dugan.
You know, certainly some portion comes from our dealings in interest rates and government bonds around the world, but it's not a major part of our earnings in that area. It's an important area, but it's not a significant area.
Klar habe die Credit Suisse von den Krisenmaßnahmen profitiert, aber einen wichtigen Teil des Milliardengewinns habe sie mit anderen Geschäften aus eigener Kraft verdient, betont der oberste CS-Manager. Und weiter stellt er klar, die Credit Suisse habe die tiefen Zinsen der Notenbanken nicht missbraucht, wie das nun einigen Banken vorgeworfen werde. Sie habe sich kein günstiges Geld von den Notenbanken ausgeliehen, nur um es nachher mit mehr Risiko zu einem höheren Zins anzulegen. Im Gegenteil, während der Krise habe die Credit Suisse den Notenbanken gar Geld zur Verfügung gestellt, zeitweise bis zu 70 Milliarden Franken, um den Notenbanken zu helfen, den teilweise massiven Liquiditätsengpass im Bankensektor zu beheben.
We've actually been a depositor of funds with the central banks over the period of the crisis, in some cases up to as much as 70 billion Swiss francs of deposits with the central banks. So we haven't been borrowing money from them at low rates.
Die Credit Suisse will auch künftig, wenn die Krise einmal ausgestanden ist, die Finger vom Eigenhandel lassen und stattdessen bei den weniger riskanten Geschäften bleiben.
Our belief is we can continue to show very good returns without having to increase our risk profile, and that's really our strategy.
Die Credit Suisse könne auch in Zukunft Milliardengewinne liefern, ohne wieder größere Risiken eingehen zu müssen. Ihr kommt sicher zugute, dass im Zug der Krise gleich mehrere große Investmentbanken weggefallen sind. Prominentestes Beispiel Lehman Brothers. Damit ist die Konkurrenz um Firmenkunden und um dieses weniger riskante Geschäft kleiner geworden. Die Credit Suisse konnte ihren Marktanteil ausbauen. Dass die Strategie der Credit Suisse aufgeht, das hat die Bank im vergangenen Jahr bewiesen. Ein Gewinn von 6,7 Milliarden Franken und eine Eigenkapitalrendite von über 18%. Das sind beachtliche Zahlen. Auch die Kunden honorieren die gewählte Strategie. Allein im letzten Jahr haben sie der Grossbank neue Kundengelder im Umfang von 44 Milliarden Franken anvertraut. Für diesen Erfolg genehmigen sich die CS-Manager einen Bonus von 4 Milliarden Franken, wenn alles gut kommt, sogar von 7 Milliarden Franken.
Evelyn Koblers Beitrag zeigt, auch diese Schweizer Grossbank hat die Krise offenbar überstanden. Doch wer weiß, wann die nächste droht. Die Bankaufseher wollen sich jedenfalls wappnen mit strengeren Auflagen für UBS und Credit Suisse. Einige davon gelten schon, um andere wird noch gerungen. Zum Beispiel darum, wie viel Geld die Grossbanken flüssig haben müssen, um Krisen zu überstehen. Wirtschaftsredaktor Bert Soltermann.
Steckt eine Bank in der Krise, geraten ihre Kunden leicht in Panik. Viele wollen ihr Geld so schnell wie möglich abheben, bevor es, tatsächlich oder nur vermeintlich, zu spät ist. Das wiederum kann eine angeschlagene Bank erst recht in Bedrängnis bringen, denn diese hat die Kundengelder ja nicht einfach bloß in den Tresor gelegt, sondern selbst irgendwo angelegt und ausgeliehen. Die Rettung durch den Staat oder der Untergang der Bank sind unschöne Alternativen, aber in der Regel die einzigen Antworten auf einen solchen Kundenansturm. Um das künftig zu verhindern, wollen die Schweizerische Nationalbank und die Finanzmarktaufsicht FINMA eine dritte Alternative. UBS und Credit Suisse sollen sich selber retten oder retten lassen können. Und zwar so. Die Grossbanken sollen künftig genügend flüssige Mittel bereithalten, um der Kundschaft in einer schweren Krise während 30 Tagen Geld auszahlen zu können, ohne dabei selbst ins Wanken zu geraten. Zeit und Geld, um die Panik abebben zu lassen oder eine Kapitalerhöhung einzufädeln. Im Prinzip eine gute Idee, sagen die Spitzen der beiden Grossbanken, doch wer sei bereit, für diese neue Vorschrift zu bezahlen? Dieses Geld fehlt im Wirtschaftskreislauf und bringt der Bank keine Rendite. Die neuen Liquiditätsvorschriften wären zu teuer, zu kompliziert, zu aufwendig, sagen die Grossbanken, für die Credit Suisse sogar noch etwas mehr als für die UBS. Starke Auflagen würden sie schwächen. Und so ringen Banken und Bankaufseher seit Wochen um eine Lösung, wie gut unterrichtete Quellen auf beiden Seiten bestätigen. Wie hoch zum Beispiel soll die Liquidität künftig sein? Die Antwort hängt vom Stressszenario ab. Es macht einen Unterschied, ob man von einem Ansturm auf eine Bank wie im Herbst 2007 bei Northern Rock in Großbritannien ausgeht oder bloß von größeren Abflüssen wie im Herbst 2008 bei der UBS. Wie schnell muss das Geld verfügbar sein? Muss es in der Kasse liegen oder darf es auch in kurzfristige Wertpapiere investiert sein? Und was geschieht, wenn in der Krise diese Wertpapiere plötzlich nichts mehr wert sind? Wie wird die Liquidität berechnet und von welchen Refinanzierungskosten muss man ausgehen? Viele Fragen, auch viele technische Fragen. Die Großbanken bremsen, doch die Entwicklung können sie nicht stoppen. Auf globaler Ebene werden neue Leitplanken vorgezimmert, nach deren Logik muss sich auch die Schweiz richten. In Interviews und Vorträgen hat SNB-Präsident Philipp Hildebrand zudem stets eine harte Linie vertreten, nicht aus taktischen Gründen, sondern weil er von der Notwendigkeit strenger Liquiditätsvorschriften überzeugt ist, angesichts der Größe und Bedeutung von UBS und Credit Suisse. Noch wird in der Sache hart verhandelt. Eine einvernehmliche Lösung ist das Ziel. Und doch drängt die Finanzmarktaufsicht. Bis März, April will sie zu einer Regelung gefunden haben oder sie verfügen.
Ein Berufungsgericht in Libyen hat das Strafmaß gegen Max Göldi reduziert. Gegen den Schweizer Geschäftsmann also, dem Verstöße gegen Visabestimmungen angelastet werden. Statt 16 Monate drohen Göldi nun 4 Monate Gefängnis. Dennoch bleibt unklar, was mit ihm und der anderen Schweizer Geisel Rashid Hamdani geschieht. Dominik Meyer.
Das Außendepartement EDA in Bern sei über das Urteil des Berufungsgerichts in Libyen informiert, sagt EDA-Informationschef Lars Knuchel.
Wir können bestätigen, dass effektiv dieses Urteil ergangen ist. Es handelt sich nach den Informationen, die uns vorliegen, um eine Gefängnisstrafe von 4 Monaten.
Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International setzt sich seit längerem für die beiden Schweizer ein. Auch wenn die Strafe deutlich reduziert wurde, Amnesty-Sprecher Daniel Graf reagiert konsterniert.
Wir sind ganz klar sehr enttäuscht über das Urteil im Rekursprozess. Für Amnesty International steht die Anklage von Max Göldi klar im Zusammenhang mit den Verhaftungen von Hannibal Gaddafi in Genf.
Der libysche Anwalt der beiden Schweizer, Saleh El-Sahaf, erklärte gegenüber Schweizer Radio DRS, Max Göldi könne das Urteil weiterziehen. Göldi solle dies prüfen, sagt Daniel Graf von Amnesty International. Für ihn ist die Lage aber unübersichtlich.
Wir wissen im Moment noch nicht, was es genau heisst, dass Herr Göldi für 4 Monate ins Gefängnis muss. Zu befürchten ist, dass der Weg zurück in die Schweiz für Max Göldi über ein libysches Gefängnis führen könnte.
Etwas besser präsentiert sich die Situation des zweiten Schweizers, Rashid Hamdani. Am Wochenende wurde er von allen Vorwürfen freigesprochen und könnte theoretisch heimreisen. Das sei auch nur noch eine Frage von Tagen, sagte heute Anwalt El-Sahaf. Doch angesichts der leidvollen Geschichte der beiden seit anderthalb Jahren festgehaltenen Schweizer ist hier größte Vorsicht angebracht. Lars Knuchel vom Außendepartement EDA kommentierte Spekulationen über die Weiterentwicklung nicht. Er bestätigte aber, dass im Hintergrund weiterhin Verhandlungen mit Libyen laufen.
Das war Dominik Meyer aus der DRS Inlandredaktion. Die EU-Staaten ließen sich bis zuletzt nicht in die Karten blicken, wie sie gedenken, dem abgewirtschafteten Griechenland zu helfen. Am Sondertreffen von heute wurde nun Konkretes erwartet, ein Rettungsring, den Brüssel nach Athen auswirft, um Griechenland vor dem Staatsbankrott zu retten. Doch in Brüssel wurde entschieden, keine direkte finanzielle Hilfe zu leisten, kein Geld also. Ich fragte unseren Korrespondenten Urs Bruderer, wieso?
Weil das ganz einfach niemand will, die Griechen nicht, weil wenn sie Geld bekommen, dieses Geld an weitere Auflagen geknüpft wäre. Das würde einen weiteren Souveränitätsverlust für das Land bedeuten. Und die EU will das auch nicht. Sie will den Druck aufrechterhalten auf die griechische Regierung, dass die ihre Maßnahmen zur Haushaltssanierung auch wirklich durchzieht. Und sie will vor allem nicht, dass dieses Beispiel Schule macht. Sie will nicht den Eindruck erwecken, man könne im Euroraum Schulden machen und werde dann von der Gemeinschaft freigekauft.
Aber politische Unterstützung will sie bieten. Was heißt das denn konkret?
Nicht sehr viel. Es ist, wie Sie sagen, eine politische Erklärung. Das heißt, wenn man sagt, wenn es brennt, dann werden wir euch helfen. Wie man genau helfen will, das hat man nicht verraten.
Und wieso bleiben die EU-Regierungen nach wie vor so vage?
Zum einen, weil es da rechtliche Schwierigkeiten gibt. Die EU-Verträge verbieten, dass die EU einem Euroland in Schulden mit Geld hilft. Vor allem aber, weil alle hoffen, dass das reicht als Signal, was man heute gesagt hat. Es ist ja vor allem ein Signal an die Märkte und da soll das beruhigend wirken.
Schon mehrfach bei Überschuldung eingegriffen hat der IWF, der Internationale Währungsfonds, auch jetzt soll er helfen. Dabei sprach Zentralbankchef Trichet eben noch von einer Demütigung, wenn Europa den Euro nicht selbst retten könne. Wieso nun doch der IWF?
Der IWF soll nicht mit Geld helfen, sondern nur mit seinem Know-how. Und das ist deshalb wichtig, weil wenn der IWF mit Geld hilft, dann will er auch dreinreden, unter anderem auch der zuständigen Zentralbank, und das wäre in diesem Fall die EZB. Das will man auf jeden Fall vermeiden. Als Berater ist der IWF aber in Brüssel offenbar willkommen.
Und was heißt das jetzt alles konkret für Athen? Was hat das für Auswirkungen?
Vor allem, dass die Regierung in Athen mit den Maßnahmen zur Haushaltssanierung wirklich ernst machen muss. Und das heißt für Athen und für Griechenland, das ganze Land muss in Zeiten der Krise sparen. Es stehen harte Jahre vor Griechenland.
Informationen von Urs Bruderer. Die USA haben keine Freude am Entscheid des Europäischen Parlaments. Dieses stoppte nämlich mit deutlicher Mehrheit das umstrittene SWIFT-Abkommen, das die Weitergabe von Bankdaten an amerikanische Terrorfahnder regelt. Ob das die Amerikaner einfach so hinnehmen? Wirtschaftsredaktor Thomas Oberer.
Das klare Nein aus Straßburg ist nicht nur ein Misstrauensvotum gegenüber den USA. Es ist vor allem eine Machtdemonstration des EU-Parlamentes. Dieses hat nämlich zum ersten Mal sein Vetorecht angewendet, das mit dem Vertrag von Lissabon ausgebaut worden ist. Bei den Volksvertretern kam vor allem schlecht an, dass die EU-Mitgliedstaaten die umstrittene Weitergabe von Bankdaten an US-Terrorfahnder letztes Jahr noch im Eiltempo durchgewunken hatten, um das Parlament zu umgehen. Bislang hatten die USA automatisch Zugriff auf die Bankdaten von rund 500 Millionen Europäern. Deren Banküberweisungen laufen nämlich beim SWIFT-Zentrum zusammen. Dieses wickelt im Auftrag von rund 8000 Banken weltweit Geldtransfers ab. SWIFT hat auch eine Filiale in den USA und deren Computer zapften die Amerikaner jahrelang an, als Maßnahme im Kampf gegen den Terror. Doch diese Datenquelle versiegte für die USA schon vor dem Veto des EU-Parlaments. Im Januar hat SWIFT ganz einfach die Computer aus den USA nach Europa verlegt. Auf einen Teil dieser Computer hätte die USA laut dem SWIFT-Abkommen weiterhin Zugriff haben sollen. Daraus wird nach dem Entscheid des EU-Parlaments nichts, vor der Hand zumindest. Die EU-Volksvertreter sind nämlich nicht grundsätzlich gegen einen Datenaustausch, verlangen aber eine Nachbesserung des SWIFT-Vertrags. EU-Bürger sollen ein Klagerecht erhalten, Informationen dürften nicht an Dritte weitergegeben werden und die Daten müssten nach kurzer Zeit wieder gelöscht werden. Die USA zeigten sich vom Entscheid enttäuscht. Das sei ein Rückschlag für den gemeinsamen Kampf gegen Terror. Und auch wenn dies heute niemand sagen will, das Votum des selbstbewussten EU-Parlaments könnte das Verhältnis EU-USA massiv belasten. Washington droht nämlich, statt mit der EU direkt mit einzelnen Ländern Abkommen zum Datenaustausch abzuschließen. Das wiederum passt der EU-Kommission nicht, denn so könnten die USA einzelne europäische Länder gegeneinander ausspielen und so den Datenschutz auf Umwegen doch noch aushebeln. Bereits in den nächsten Tagen will die EU deshalb mit den USA weiterverhandeln. Gut möglich, dass Washington bald auch bei der Schweiz anklopft. Einige der SWIFT-Computer, zu denen die USA gerne Zugang hätten, stehen nämlich in der Nähe von Zürich.
Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit diesen Themen. Kunstdeal in Zürich, die Sammlung Bühle. Jägerlatein in Frankreich, Präsident Sarkozy. Und Muskelschwund in Europa, Timothy Garton-Ash im Gespräch. Zuerst aber nach Iran. Das Land begeht heute den Jahrestag der Islamischen Revolution und Präsident Ahmadinejad sorgte dafür, dass die internationale Gemeinschaft auch wirklich hinschaut. Er erklärte Iran kurzerhand für bombenfähig. Es könne Uran bis zu 80% anreichern, sagte er vor Tausenden von Anhängern. Und wie präsent war die Opposition? Die Frage stellte ich Ulrich Tilgner in Teheran kurz vor der Sendung.
Das ist schwer zu sagen. Es sind sicherlich viele Anhänger des Oppositionsführers Mousavi und auch von Ex-Präsident Khatemi am Rande der Demonstration unterwegs gewesen. einer der unterlegenen Präsidentschaftskandidaten, Karubi, ist angegriffen worden. Da hat es Auseinandersetzungen gegeben. Aber zu einer großen Gegendemonstration ist es nicht gekommen. Die Opposition hat all das, was viele erhofft haben, aus den Reihen der Gegner der Regierung nicht wahrmachen können.
Wieso nicht?
Die Anhänger der Regierung waren extrem gut vorbereitet. Es war ja so, dass bereits in den sehr, sehr frühen Morgenstunden, also kurz nach sechs, der Freiheitsplatz, an dem Ahmadinejad gesprochen hat, quasi von Regierungsanhängern besetzt war. Die großen Straßen waren besetzt. Am Rande dieser Straßen patrouillierten Sicherheitskräfte. Also das war alles extrem gut organisiert. Und eines war klar, jeder, der irgendwelche oppositionellen Töne von sich gegeben hat oder hätte, wäre oder ist festgenommen worden.
Präsident Ahmadinejad hat den heutigen Jahrestag der Islamischen Revolution für eine eigentliche Machtdemonstration gebraucht. Iran sei nun bombenfähig, könne Uran bis 80% anreichern. Was bezweckt er damit?
Es war eine Demonstration der Stärke nach außen und eben auch nach innen. Denn Ahmadinejad hat ja das eigentlich Überraschende gesagt. Vorgestern hat Iran angekündigt, 20% Uran anzureichern. Heute hat er gesagt, ich habe den Bericht, das ist bereits passiert und wir können es bis 80%, aber wir wollen keine Bombe bauen. Wenn wir das wollen, dann geben wir das bekannt. Er hat indirekt gesagt, wir sind in der Lage, eine Bombe zu bauen, denn 80%ige Anreicherung bedeutet praktisch, dass man waffenfähiges Uran hat. Iran sagt, das könne man. Ob das so stimmt, ist eine andere Geschichte, aber Ahmadinejad wollte nach innen und außen zeigen, wir sind ungebrochen, wir haben dem westlichen Druck nicht nachgegeben und wir haben auch dem inneren Druck der Opposition nicht nachgegeben. Wir verfolgen unsere Politik ungebrochen weiter.
Der westliche Druck bleibt aber hoch. US-Präsident Obama droht mit scharfen Sanktionen. Wenn die tatsächlich kommen, welche Auswirkungen könnten sie auf die Reformbewegung haben?
Das ist schwer zu sagen. Die Wirtschaft des Landes kann von sehr, sehr harten Sanktionen getroffen werden. Aber eins darf man nicht vergessen. Iran steht seit 30 Jahren unter US-Sanktionen. Der Aufbau des Landes, die Entwicklung bestimmter Technologien ist dadurch nicht geschwächt worden. Also Sanktionen, wie sie in der Vergangenheit auch von der UN verhängt worden sind, werden hier die Führung des Landes nicht wirklich beeindrucken. Sie können dazu dienen, dass Probleme, und die gibt es hier, dass für diese Probleme das Ausland verantwortlich gemacht wird. Es gibt große wirtschaftliche Schwierigkeiten. Es gibt eine Inflation. Die Subventionen sollen abgebaut werden. Also man kann dann sagen, alles liegt am Ausland. Das mit den Sanktionen funktioniert nur, wenn sie wirklich rigoros verhängt werden. Und das zeichnet sich ja in der Form nicht ab.
Informationen aus Teheran von Ulrich Tilgner. Die bedeutende Kunstsammlung des Schweizer Industriellen Emil Bührle ist ab morgen im Zürcher Kunstmuseum zu sehen. Dass die 180 Bilder im Kunsthaus gezeigt werden, ist ein Testfall. Wenn das Zürcher Stimmvolk in zwei Jahren dem geplanten Erweiterungsbau zustimmt, könnte die Sammlung fix ins Kunsthaus ziehen. Doch ob die Allianz mit der Stiftung Bührle für das Museum wirklich dienlich ist? Dazu der Beitrag von Kulturredaktorin Barbara Basting.
Van Gogh, Cézanne, Monet, das sind nur die bekanntesten Künstler aus der Sammlung Bührle. Bisher war sie ein Geheimtipp unter Kennern. Nun soll sich auch ein breites Publikum ein Bild machen von ihren Qualitäten. Und Christoph Becker, Direktor des Kunsthauses, packt dabei auch heiße Eisen an. Zu denen gehören die Themen Raubkunst und Restitution.
Wir wollen mit dieser Ausstellung auch dokumentieren, wie man in einem Museum, wie man auch in einer Stiftung mit solchen Restitutionsanfragen umgeht.
Tatsächlich hat die Stiftungssammlung EG Bührle pünktlich zur Eröffnung eine Homepage aufgeschaltet, die für jedes einzelne Werk den Stand der Herkunftsforschung dokumentiert. Auch die Ausstellung wartet mit einer selbstkritischen Dokumentation auf. Und damit nicht genug. Man tut alles, um den durchschnittlichen Charakter der Sammlung Bührle zu betonen.
Denn Emil Bührle ist kein Einzelfall im 20. Jahrhundert. Viele Privatsammlungen, aber auch Museen haben eine ähnliche Geschichte ihrer Erwerbungen.
Auch bei der Sammlung Bührle gibt man sich geradezu auffällig bescheiden.
Statt die singuläre Qualität der Sammlung anzupreisen, stellt ihr Konservator Lukas Glor sie distanziert als ein Kapitel aus der Geschmacksgeschichte des 20. Jahrhunderts dar.
Die Sammlung erzählt unserer Auffassung nach eben ein Stück nicht nur Kunst, sondern auch Geschmacksgeschichte. Und auch da sind wir wirklich sehr gespannt darauf zu sehen, wie weit diese Botschaft heute noch nachvollziehbar ist und wie sie ankommt.
So viel Tiefstapelei freilich lässt vermuten, dass einiges auf dem Spiel steht. Dem ist in der Tat so. Die Integration der Stiftungssammlung Bührle ins Kunsthaus Zürich ist das anvisierte Ziel. Kritiker haben aber immer wieder auch auf einen museumspolitisch überaus heiklen Punkt verwiesen. Die Aufnahme der Stiftungssammlung EG Bührle in das Kunsthaus Zürich ist an handfeste Bedingungen gekoppelt. Eine problematische Klausel: Die Sammlung muss vollständig und in eigenen Räumlichkeiten präsentiert werden, bestätigt Bührle-Konservator Lukas Glor.
Ja, das ist tatsächlich die Bedingung, die von Anfang an von unserer Stiftung aus gestellt wurde und die auch von Anfang an von Seiten des Kunsthauses voll und ganz akzeptiert worden ist.
Das schränkt die Beweglichkeit des Kunsthauses erheblich ein, denn es kann die eigenen Bestände nicht beliebig mit jenen der Sammlung Bührle mischen. Dabei würden sich beide Sammlungen geradezu ideal ergänzen und nichts ist auf Dauer für ein Museum tödlicher als Unbeweglichkeit. Allerdings ist die isolierte Präsentation von Sammlungen kein Novum im Zürcher Kunsthaus, wie Christoph Becker bemerkt.
Die Stiftung wird auch im Erweiterungsbau Autonomie behalten, ähnlich wie andere Stiftungen. Ich denke an die Alberto Giacometti Stiftung im Kunsthaus.
Immerhin, im Gegenzug erhielte das Kunsthaus die 180 Werke aus der Sammlung Bührle als unbefristete Dauerleihgabe. Unbefristet. Genau das ist entscheidend fürs Kunsthaus. Denn in jüngster Vergangenheit erbrachten öffentlich finanzierte Museen oft erkleckliche Gegenleistungen, um private Sammlungen an sich zu binden und sahen sich düpiert, wenn die Privatsammler ihre Werke wieder abzogen, um sie auf den Markt zu werfen. Stimmen, die befürchten, das Kunsthaus könnte als wertsteigerndes Zwischenlager missbraucht werden, sind also vorerst ein Stück weit entkräftet. Schließlich aber entscheidet das Zürcher Stimmvolk, ob das Kunsthaus den nötigen Erweiterungsbau für die Sammlung Bührle finanzieren kann. 75 Millionen Franken an die gesamte Bausumme von 180 Millionen Franken sind viel Geld. Doch zu bedenken ist auch, schon manch einzelnes Gemälde der Sammlung würde heute auf dem Markt mehr kosten.
Er sei ein kleiner Napoleon, so spotten die Franzosen oft über ihren Präsidenten, so sehr sei Sarkozy von der eigenen Wichtigkeit überzeugt. Gelegentlich wird er sogar mit dem Sonnenkönig Louis XIV verglichen. Nun hat Präsident Sarkozy tatsächlich eine aristokratische Ader in sich entdeckt. Er führt ein Relikt aus früherer Zeit wieder ein, la chasse présidentielle, die Präsidentenjagd, wobei nicht er der Gejagte ist. Eine erlauchte Gesellschaft nimmt die Fährte auf und trifft sich danach im Château zum festlichen Diner. Aus Paris, Rudi Medder.
Der französische Präsident war angetreten mit dem Versprechen, die Republik dem Bürger wieder näher zu bringen. Er verhieß mehr Volksnähe, mehr Verständlichkeit. Nun hat die Wirtschaftskrise aber offenbar bei ihm ein Umdenken bewirkt.
Mesdames et messieurs, nous devons tirer les leçons de la crise.
Es gelte, aus der Krise die Lehren zu ziehen. Und wie es für Sarkozy typisch ist, der Präsident lässt es nicht beim Kosmetischen bewenden. Regelmäßig sollen künftig im Schlosspark von Chambord von ihm organisierte Jagdpartien stattfinden. Mit Gewehren bewaffnet pirschen jeweils 30 prominente Gäste durch den weitläufigen Park, um zusammen mit dem Präsidenten Rehe und Hirsche zu erlegen. Es sind Spitzenleute aus Politik und Wirtschaft, Generaldirektoren, Parlamentarier, Präfekten und Richter. Ausgewählt wird die feine Jagdgesellschaft durch Pierre Charron, einen Vertrauten des Präsidenten, der nun den stolzen Titel trägt, «Président de l'établissement de Chambord». Über sein Tun bewahrt dieser indessen striktes Stillschweigen. Nicht einmal die Kriterien für die Auswahl gibt er bekannt. Ich rapportiere nur dem Präsidenten, sagt er verschlossen. Es gibt keine Fotos, volle Diskretion wird den Teilnehmern zugesichert. Alles ist geheim, auch das Budget. Klar ist nur, es ist eine große Ehre, dabei zu sein. Natürlich wird nach der Jagd eine luxuriöse Feier inszeniert. Die Jagdbeute wird im großen Schlosssaal in einer Zeremonie präsentiert, Les Gardes républicains treten in Festuniform auf, Fackeln tragend, viel Glanz und Pomp, bevor die illustren Gäste mit der Gabel zustechen und den auserlesenen Wein köstigen, ein Schlücklein davon trinken oder vielleicht auch zwei. Sarkozy will damit vor allem etwas betonen.
La fin des privilèges de naissance.
Das Ende der Privilegien der Geburt. Denn eingeladen werden ja nicht Prominente, die ihre herausragende Stellung im Staat ihrer Herkunft und Abstammung verdanken, sondern eingeladen werden Persönlichkeiten, die Macht und Einfluss durch Leistung erlangt haben. Dass Sarkozy diesem Leistungsprinzip verpflichtet ist, machte er ja auch deutlich, als er seinen Sohn zum Chef des Geschäftsviertels La Défense machen wollte. Die gemeinsame Jagd und das gemeinsame Tafeln auf Schloss Chambord erlauben es, Beziehungsnetze zu knüpfen, Allianzen zu schmieden, Strategien zu entwickeln. Die Mächtigen sind unter sich. La Chasse Présidentielle ist so die perfekte Verschmelzung von monarchischer Tradition und neu verstandenem Kapitalismus. Das ist wohl das, was Sarkozy meint, wenn er von der Moralisierung des Kapitalismus spricht.
Frankreich-Korrespondent Rudi Meder. Und jetzt geht es um Europa. Dessen Gemütsverfassung ist im Moment arg ramponiert. Es ist die schlechte Wirtschaftssituation im Süden des Kontinents, die die Agenda besetzt. Wegen des Sorgenkinds Griechenland kamen die Regierungsvertreter heute ja auch zusammen, um ihre Strategie zu besprechen. Dabei beginnt für die EU nach langen Mühen und Rückschlägen jetzt mit dem Vertrag von Lissabon eigentlich eine neue Epoche. Darüber sprach Markus Mucklin mit Timothy Garton Ash. Er fragte den Historiker und Publizisten zuerst, ob der Vertrag von Lissabon den Europäern nun die Chance biete, sich international besser behaupten zu können gegenüber den Großen, also den USA und China.
Wir leben zunehmend in einer nicht-europäischen Welt, in einer nicht-westlichen Welt. Das heißt, die Zeit geht historisch zu Ende, wo der Westen insgesamt das Agenda der Weltpolitik bestimmen kann. Und diese letzten Jahre müssen wir doch nutzen und dann müssen wir uns darauf einstellen, dass wenn wir in Europa nicht zusammenarbeiten, wird China, wird Indien, wird Russland, wird Brasilien, Südafrika und andere die Geschicke der Welt bestimmen und nicht wir.
Aber ist es ja nicht trotzdem eigentlich noch so, dass die Europäer noch eine große Wirtschaftsmacht sind und eigentlich eine wichtige Rolle spielen sollten?
Die größte der Welt. Die europäische Wirtschaft ist die größte der Welt. Wenn Sie an den reinen Zahlen gucken, dann sind wir gleichbürtig mit den Vereinigten Staaten und mächtiger als China. Aber der Unterschied zwischen Potentia und Aktia, zwischen der Potenz an Europa und das Eigentliche, ist sehr schmerzhaft. Und dies müssen wir ändern, indem wir starke Institutionen aufbauen, zum Beispiel die neue Europäische Auswärtige Dienst. Das ist, klingt etwas bürokratisch, aber ist doch eine sehr wichtige Sache.
Wenn diese Differenz eben zwischen Potenzial und dem dann, was geschieht effektiv, was man einbringt, wenn die so groß ist, woran liegt es denn vor allem?
Es sind, glaube ich, drei Faktoren. Zum einen die unmittelbare Erinnerung an den Krieg wird immer schwächer. Und das war doch eine große Treibkraft der europäischen Integration. Zum zweiten die unmittelbare Bedrohung durch die Sowjetunion. Auch ein großer Treibfaktor der europäischen Integration war, entfällt. Und zum Dritten die Einstellung Deutschlands, die Zentralmacht Europas, hat sich sehr geändert. Deutschland war das Motor der europäischen Integration. Man sagt immer Frankreich und Deutschland, aber es war vor allem die Bundesrepublik Deutschland. Das hat sich jetzt geändert, weil Deutschland ist vereinigt, souverän und frei und verhält sich, das hat jemand sehr schön gesagt, wie ein zweites Frankreich. Das heißt, Deutschland folgt ganz ruhig seine eigenen nationalen Interessen, womöglich durch den europäischen Institutionen, aber zur Not eben nicht.
Und da haben Sie aber die Befürchtung, dass die Europäer weiter zurückfallen, dass künftig mehr die Gruppe zwei, die G2, also China und USA alleine bestimmen?
Das wäre noch eine Ordnung. Die Befürchtung geht weiter. Historisch gesehen sind Seiten des Machtwechsels oder der Machtverschiebungen zwischen größeren Staaten immer Seiten des Konflikts gewesen, normalerweise des Krieges. Das kennen wir aus der europäischen Geschichte, das kennen wir aus der Weltgeschichte und jetzt erleben wir eine solche Zeit. Wenn Sie jetzt die ansteigenden Spannungen zwischen China und Amerika beobachten, also wir könnten eine ganz schlechte Zeit, historische Unordnung eingehen. Aber was uns Europäer anbelangt, ich glaube, diese relative, sagen wir es mal brutal, Untergang wird nicht so schnell erfolgen. Denn Europa hat sehr viele Kräfte noch. Sie hat diese mächtige Wirtschaft. Eine italienische Zeitung nannte das Il Dolce Declino. Ja, aber der Wasser wird kalter und kälter und kälter und irgendwann nach 10 oder 20 Jahren wird es ganz unangenehm. Also das ist für Europa meine Befürchtung, der langsame Untergang.
Wäre denn die Rolle der Europäer auch eine Art Vermittlerin zwischen den beiden Großen, der Macht der USA, die eher kleiner wird, und der aufstrebenden Macht von China?
Wir leben auch in einer Welt, wo es zunehmend globale Herausforderungen gibt, wie etwa die Klimawandel oder nicht wahr die Tatsache, dass bis 2050 etwa 9 Milliarden Menschen auf dieser Welt leben werden, viele von denen in Armut. Um Antworten zu finden auf diese globale Herausforderungen, brauchen wir neue Ordnungsmodelle. Und meine Idealvorstellung wäre die Treibkraft einer G3, das heißt die Vereinigten Staaten, China und auch die Europäische Union. Diese drei Mächte zusammen hätten in etwa die Hälfte der wirtschaftlichen Macht der Welt. Also sie hatten schon das Potenzial, handlungsfähig zu sein. Aber dazu muss die Europäische Union handlungsfähig werden.
Das war der britische Historiker Timothy Garton Ash auf die Fragen von Markus Mucklin. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Isabel Jacobi, für die Nachrichten Susanne Schmucke, am Mikrofon Simon Fatzer. Das nächste Echo gibt es um 19 Uhr auf DRS2, DRS4 und der DRS Musikwelle. Aktuelle Nachrichten und Hintergrundinformationen sendet Schweizer Radio DRS auch rund um die Uhr auf DRS4 News und im Internet unter drs.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.